das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Nachtmagazin. Bereits heute hat die Europawahl begonnen, zumindest in den Niederlanden und ausgerechnet in Großbritannien. Wahnwitziger geht's ja eigentlich kaum noch in dem ganzen Brexit-Schlamassel. Dabei könnte das Chaos auf der Insel bald perfekt sein. Denn obwohl sie sich hartnäckig an die Macht klammert, könnten die Tage von Theresa May als Premierministerin nun doch endgültig gezählt sein. Sven Lohmann.
Die Wahllokale öffnen früh um 7 Uhr morgens. Was sich an den Urnen entladen könnte, fürchten vor allem die großen Parteien. Jetzt, da die Bürger offiziell abstimmen können über das nicht enden wollende politische Theater in ihrem Land. Ich komme einfach, weil ich so wütend bin über das, was passiert. Ich habe nicht so gewählt, wie ich normal wählen würde. Diesmal mache ich eine Protestwahl. Ich habe für den Brexit gestimmt, für den Austritt aus der EU. Wir wurden betrogen. Es gibt unter Theresa May keinen Brexit. Der Ausgang der Wahl wird vieles auf den Kopf stellen. Wohl deshalb brechen führende Konservative im Regierungsviertel mit einem Tabu. Noch während die Bevölkerung wählt, arbeiten einflussreiche Tories am Sturz ihrer eigenen Premierministerin, darunter auch Kabinettsmitglieder. Weil die Partei mit ihr nicht mehr weitermachen will, weil es mittlerweile zu viele wie Lee gibt. Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Leute davon zu überzeugen, die Konservativen zu wählen. Ab jetzt wähle ich sie selbst nie wieder. Den Tories droht ein wohl verheerendes Wahlergebnis. Aber Theresa May lässt sich wieder nicht aus dem Amt drängen. Schon gar nicht an einem Wahltag. Sie kommt erst am späten Nachmittag, um ihre Stimme abzugeben. Ist es vorbei, Premierministerin? Haben Sie das Vertrauen Ihres Kabinetts verloren, fragt eine Reporterin. Keine Reaktion. Dafür sprechen andere. Gestern trat eine ihrer wichtigsten Ministerinnen zurück, heute erneut Kritik. Ich habe auch heute keinen Zweifel an meiner Entscheidung. Und natürlich ist es Sache von May zu entscheiden, was für sie und das Land richtig ist. Größer könnte der Druck eigentlich kaum sein. Theresa May aber lässt von ihrem Regierungssitz aus verbreiten, sie wolle ihren Brexit-Deal durchbringen und Anfang Juni auch den amerikanischen Präsidenten empfangen. Was die Wähler von ihrer Politik halten, kann Theresa May am Sonntag schwarz auf weiß nachlesen. Dann liegen die Wahlergebnisse vor.
Den Auftakt zur Europawahl machten aber heute die Niederländer. Ab 5 Uhr morgens konnten die Menschen dort abstimmen, aber nur sehr wenige haben das offenbar auch getan. Die Wahlbeteiligung war wohl noch niedriger als bei den vorherigen Europawahlen vor 5 Jahren. Die genauen Ergebnisse aus den Niederlanden, die werden erst am Sonntag bekannt gegeben, aber eine Prognose zum Ausgang, die gab es bereits im Laufe des Abends. Gudrun Engel berichtet.
Wählen im Vorübergehen, quasi in einer Art Drive-in-Wahllokal. So kann Marieke Meyer auf dem Weg von der Arbeit nach Hause unterwegs ihr Kreuz machen. Direkt am Ausgang des Marstunnels ist mit Bretterwänden ein provisorisches Wahllokal gezimmert worden.
Ja, das ist natürlich super praktisch.
Ich komme hier sowieso immer vorbei und es ist immer toll, mit dem Rad durch den Tunnel zu pendeln. Aber auch ohne das Drive-In-Wahllokal hätte sie ihre Stimme abgegeben. Wählen für Marieke Meyer Bürgerpflicht. Allerdings sehen das nicht alle so. 13 Millionen Niederländer durften wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41%. Wenig zu tun für Wahlbüroleiter Ruud Kok. Am Brexit sieht man doch deutlich die Bedeutung von Europa für uns alle. Den Leuten sollte klar sein, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Aber viele denken, dass ihre Stimme nichts ausrichten kann, deshalb kommen sie nicht. Ergebnisse gibt es erst am Sonntag, aber bereits eine erste Prognose. Überraschender Gewinner demnach die Sozialdemokraten mit Frans Timmermans. Die Parteien des rechten Spektrums zusammen, unverändert stark. Ein Motiv dieser Wähler ist, dass sie eine Abneigung gegen die politischen Eliten haben. Und es hat zu tun mit inhaltlichen Erwägungen, etwa beim Thema Migration, das eine große Rolle in Europa spielt. Es ist keine reine Protestwahl. Und es gibt keine großen Volksparteien mehr, sondern 11 kleine. Netflixisierung der Politik nennen Experten das. Jeder stellt sich sein Spezialprogramm zusammen. Früher haben die Wähler nicht über ihre Möglichkeiten nachgedacht. Es war ein Automatismus. Arbeiter haben immer Sozialdemokraten gewählt, Katholiken die Christdemokraten. Marieke Meyer ist ein Beispiel dafür. Die 35-Jährige hat dieses Mal die calvinistische Christenunion gewählt. Und die sind in einigen Punkten europakritisch.
Junge Menschen in Europa können sich ja häufig gar nicht mehr vorstellen, wie es war, als EU-Länder noch durch Grenzen getrennt waren. Dass man seinen Ausweis brauchte, um ins Nachbarland zu fahren, oder dass Studieren im EU-Ausland viel Aufwand und Vorbereitung erforderte. Heute ist das für jüngere Generationen normal und viele Deutsche leben inzwischen in einem anderen EU-Land, ganz selbstverständlich. Vor der Europawahl sind wir in einigen EU-Ländern unterwegs, um Deutsche zu treffen, die woanders eine neue Heimat gefunden haben. Und heute geht's nach Kopenhagen.
Kopenhagen ohne Rad? Das geht gar nicht. Kopenhagen ist die wohl fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Wir sind unterwegs mit Nora Storost, 25 Jahre alt, lebt in Kopenhagen. Eine von 24.760 Deutschen in Dänemark. Angehende Bauingenieurin aus Darmstadt.
Ich habe Europa gewählt, weil ich einfach finde, dass man seine Nachbarn mehr besuchen sollte und nicht immer in die ferne, weite Welt reisen sollte.
Wie ist es, hier Rad zu fahren?
Es ist schon ein Traum, hier Rad zu fahren, weil man hat halt einfach so eine Radgemeinschaft. Man hat halt auch einfach keinen Wettbewerb zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern, sondern alle halten sich an die Regeln. Man hat breite und sichere Radwege und es ist einfach super.
Und keiner telefoniert. Ich habe gerade zum Handy gegriffen. Wie viel Strafe?
Ja, schon ein paar hunderte Euro.
Nicht machen. Ja. Mal schnell, mal langsam. Alles fließt. Nur selten teilt man sich die Straße mit Autos. Wie muss eine Stadt geplant sein, dass das so funktioniert mit dem Radverkehr?
Ja, also die Verkehrsplaner müssen halt für den Radverkehr Platz lassen und ihn auch wirklich mit in die Planung integrieren, was halt in Deutschland meistens halt eher so beiläufig passiert.
So wie hier, eine Brücke nur für Radfahrer.
Genau, sowas zum Beispiel. Einfach, wo man sieht, der Radverkehr hat halt Platz.
Solche Radwege würde sich Nora auch zu Hause in Darmstadt wünschen. Ende Juni geht zurück. Was wird sie am meisten an Kopenhagen vermissen?
Diese Entspanntheit, die halt hier herrscht. Besonders halt an der Universität zum Beispiel mit den Professoren, dass man sie mit Vornamen anredet und einfach auch bei denen einfach mal ins Büro laufen kann und denen eine Frage stellen kann oder halt den wissenschaftlichen Mitarbeitern, weil eigentlich immer irgendjemand für dich Zeit hat und dir helfen will.
Und was ist mit der berühmten dänischen Gemütlichkeit?
Ja, also die Gemütlichkeit auf jeden Fall. Also jeder Däner hat eigentlich seine Kerzen daheim. Und auch einfach die Wohnungen sind einfach stilistisch viel schöner eingerichtet und man hat viele Kissen und ja, es ist halt so ein cooles Gefühl dann.
Europa gewählt und verdammt glücklich damit geworden.
Die CDU-Spitze hat es mal wieder mit Neuland zu tun. Als solches hat Kanzlerin Merkel 2013 das Internet bezeichnet und Spott und Häme auf sich gezogen. Ähnlicher geht es dieser Tage Annegret Kramp-Karrenbauer und Paul Ziemiak. Und zwar, weil sie sich schwer tun im Umgang mit einem YouTuber, mit Rezo nämlich. Der hatte die Politik der Union in einem Video heftig kritisiert und riesige Resonanz bekommen. Mehr als 5 Millionen Klicks bis jetzt. Doch bei der Frage, wie sie mit der Kritik umgehen soll, scheint die Union noch den richtigen Ton zu suchen. Michael Stempfle berichtet.
Eigentlich müsste sich die Berliner Politikerin Jena Behrens ja ärgern, dass ihre Partei CDU im Netz so massiv angegriffen wird. Stattdessen freut sie sich.
Ich glaube, wichtige Anstöße müssen häufig von außen kommen, weil man nicht in diesen ganzen Strukturen drin ist, sondern die Möglichkeiten hat, einfach auch mal zu sagen, ohne dabei gleich den perfekten Lösungsvorschlag präsentieren zu müssen, das läuft gerade nicht gut und ich hätte das gerne anders.
Der CDU-Kritiker ist YouTuber Rezo, nur wenige Jahre jünger als Behrens. Über 5 Millionen Klicks für sein Meinungsvideo plus riesige Debatte danach, vor allem in seiner Generation. Seine Botschaft, die CDU habe versagt, etwa beim Kohleausstieg.
Aber Merkel möchte bis 2038 noch Kohlekraft anlassen. Also, ich will jetzt hier gar nicht so der Spielverderber sein, aber das entspricht weder klimapolitisch noch physikalisch dem Pariser Vertrag.
Wie sehr hat sich die junge Generation von der CDU entfernt? Unsicherheit. Gestern noch wollte die Parteiführung mit ihrem Nachwuchsstar punkten, Philipp Amthor. Der hatte mit seinen Reden im Bundestag für Aufsehen gesorgt. Also sollte er ein Antwortvideo produzieren. Doch die CDU-Spitze veröffentlichte es nicht. Und Amthor musste den Spott auf Twitter einstecken.
Ich glaube, dass jetzt nicht jeder Beitrag auf Twitter ein Beitrag zur Sachdebatte war. Aber das gehört auch zur politischen Auseinandersetzung.
Statt eines Videos präsentierte die CDU-Führung dann eine schriftliche Antwort auf Rezo. Den Fragen der Journalisten wäre die Vorsitzende bei einem Wahlkampfauftritt vermutlich lieber ausgewichen.
Wir stellen die Fakten, die uns wichtig sind, die man dagegen stellen kann, stehen dagegen, kann man sich jetzt auf unserer Seite anschauen, ist alles frei zugänglich, kann sich jeder seine Meinung bilden, wir sind für jede Diskussion offen.
Und jetzt machen wir genau das hier, wir reden mit den Menschen hier vor Ort.
Der CDU-Generalsekretär geht auf Rezo zu.
Ich habe Rezo eingeladen, mit mir zu diskutieren.
Unser Stil ist es auch, sich miteinander an einen Tisch zu setzen, um die besten Argumente zu ringen.
Doch Experten sagen, bislang sprechen Partei und junge Generation nicht die gleiche Sprache.
Es gibt eine ganz eklatante Kluft zwischen den Generationen. Wahrscheinlich hat es noch nie so einen großen Unterschied in der Art, welche und wie Medien genutzt werden, zwischen den Generationen gegeben, wie wir das heute sehen. Die Älteren noch sehr mit traditionellen Medien, sehr in einem traditionellen Medienspektrum, in dem sie sich bewegen. Und die Jungen, die das ganz andere Medien nutzen, ganz andere Beziehungen haben zu auch Influencern. Und das muss man erstmal auf die Reihe kriegen, diese unterschiedlichen Welten tatsächlich auch zu sehen.
Jena Behrens sieht in der Kritik an ihrer CDU auch eine Chance. Die Themen ihrer Generation wie die Klimapolitik könnten mehr Bedeutung bekommen.
Die Deutsche Bank ist ja seit langem im Dauerkrisenmodus und so ist es wenig verwunderlich, dass die Aktionäre des Geldinstituts bei der heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main die Konzernspitze scharf kritisiert haben. Sinkende Aktienkurse und die zahlreichen Skandale, die kommen bei Ihnen natürlich nicht gut an und so fordern viele vom Vorstand endlich konkrete Vorschläge, wie es mal wieder bergauf gehen könnte. Ungemütliche Zeiten also für Vorstandschef Sewing und Oliver Feldfort berichtet.
Auf sie richten sich heute alle Augen bei der Hauptversammlung. Besonders in der Kritik Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Der Vorwurf, viele Wechsel beim Führungspersonal, aber eine Strategie für Deutschlands größte Geschäftsbank sei nicht zu erkennen. Vorstandschef Christian Sewing soll seit einem Jahr in eine stabilere Zukunft führen. Trotz vergangener Skandale um risikoreiche und zwielichtige Geschäfte der Bank macht er den Aktionären jetzt Hoffnung.
Wir haben die Deutsche Bank wieder zurück in die Gewinnzone geführt. Wir haben alle unsere Ziele erreicht und die Grundlage gelegt auf dem Weg zu einer nachhaltig profitablen Bank.
Viel Vertrauen gibt es dafür zurzeit nicht auf den Finanzmärkten. In den vergangenen 12 Jahren ist der Aktienkurs der Deutschen Bank abgestürzt von über 110 Euro auf heute gut 6 Euro. Einige Aktionärsvertreter lehnten die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands ab. Andere setzen auf Stabilität.
Die Probleme der Deutschen Bank liegen ja Jahre zurück. Man hat hier viel zu lange geredet, man hat viel zu lange diskutiert und viel zu spät angefangen zu handeln. Das ging erst richtig los mit der Bestellung von Herrn Sewing letztes Jahr. Und dafür trägt natürlich auch der Aufsichtsrat und der Aufsichtsratsvorsitzende die Verantwortung.
Vor der Halle tragen Demonstranten die Bank schon zu Grabe. In der Halle nach stundenlangen Auseinandersetzungen entlasten die Aktionäre schließlich die Manager. Sewing und Achleitner allerdings nur mit schwachen 75% bzw. 72%.
Das Buch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl machte sie berühmt, Judith Kerr. Der Bestseller war ursprünglich auf Englisch erschienen und wurde 1973 dann ins Deutsche übersetzt. Darin führt Kerr die junge Generation in Deutschland an die Verbrechen der Nationalsozialisten heran. Die Autorin verarbeitete gleichzeitig aber auch ihre eigene Geschichte. Denn als Kind musste sie mit ihrer jüdischen Familie 1933 aus Nazi-Deutschland fliehen. Jetzt ist die Kinderbuchautorin im Alter von 95 Jahren in London gestorben.
Für die Jugend das Leben aufschreiben war ihre Passion und auch mit Illustrationen machte sich Judith Kerr einen Namen. Bekannt wurde die in Berlin geborene Jüdin in den 1970er Jahren durch ihren Bestseller Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Dafür erhielt sie den Deutschen Jugendbuchpreis. Durch die Erzählung über ihre Flucht wurden viele Jugendliche erstmals mit der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland konfrontiert. In der Zeit hatten die Deutschen noch nicht recht gelernt, mit ihren Kindern über die Vergangenheit zu reden. Das fiel ihnen wirklich schwer. Erst mit knapp 50 Jahren in London begann sie zu schreiben. Autobiografisches und auch humoristisches, wie über den Tiger, der zum Tee vorbeikam, oder über den vergesslichen Kater Mock. Diese Tiergeschichten hatte sie für ihre kleine Tochter erfunden. Ich dachte, ich versuche daraus ein Bilderbuch zu machen. Ich kannte die Geschichten ja vom häufigen Erzählen sehr genau und glücklicherweise wurde es dann auch ein Erfolg. 2013 besuchte sie noch einmal ihre Geburtsstadt Berlin, die Schriftstellerin, mit der Begabung, glücklich zu sein.
70 Jahre und kein bisschen leise, so könnte man etwas salopp gratulieren, dem Grundgesetz nämlich. Dessen Text zwar inzwischen in die Jahre kommt, das aber auf zeitlose Weise die Basis unser aller Gesellschaft ist. Eine Geburtstagsfeier hat Bundespräsident Steinmeier heute im Schloss Bellevue veranstaltet und dabei dazu aufgerufen, dass Hass und Feindseligkeit die öffentliche Debatte nicht vergiften dürften. Anwesend nicht nur Prominente und Politiker, sondern auch durchschnittliche Bürger, von denen mindestens einer etwas Entscheidendes mit dem Grundgesetz gemeinsam hat. Fabian von der Elz berichtet.
Thomas Pannecke aus Hamburg wird heute 70 Jahre alt. Er wurde genau an dem Tag geboren, an dem das Grundgesetz unterzeichnet wurde.
Das Grundgesetz ist toll. Wir sind eine tolle Republik. Alle, die rumnölen, die sage ich, denen kann ich nur sagen, guckt euch andere Länder an.
In diesem Jahr feiert Pannecke seinen Geburtstag im Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier hat ihn und 200 andere Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland eingeladen. Nicht nur zu Kaffee und Kuchen, sondern auch zum Austausch.
Wir feiern das Grundgesetz, indem wir es auf die Probe stellen. Also sprechen Sie an Ihrer Kaffeetafel frei von der Leber weg. Packen Sie auf den Tisch, was Ihnen auf der Seele brennt oder was Sie an Ideen mitgebracht haben für das Zusammenleben in unserem Land.
Von Bildung über Pflege bis hin zum Unterschied zwischen Ost und West. Offenbar kam jedes Thema zur Sprache. Und auch Wünsche für eine Modernisierung des Grundgesetzes.
Das Internet, was man zum Beispiel nicht gekannt hat am Anfang, dass man solche Dinge mit einfließen lässt.
Mehr Präsenz von Polizei und ähnlichen Organen, einfach um Abschreckung zu machen, aber verbunden mit einer, und das ist ein weiterer Wunsch, einer geänderten Erziehung und Bildung der Jugendlichen.
Katrin Jünemann aus Hamburg wünscht sich mehr Klimaschutz und Kinderrechte im Grundgesetz. Darüber hat sie heute Nachmittag mit Kanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble gesprochen.
Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das so erkenntnisreich gewesen ist. Und ich habe mir auch vorgenommen, so eine Kaffeetafel vielleicht mal in meinem Stadtteil zu machen.
Vielleicht käme dann ja auch der eine oder andere Politiker. Kanzlerin Merkel sagte heute, gerade die Parteien müssten neue Möglichkeiten finden, Menschen zu erreichen. Formate wie die Kaffeetafel im Schlossgarten seien ein guter Anfang.
Schön wird's morgen, also ich meine das Wetter. Und das auch fast überall. Und am Nachmittag gibt's dann hier und da ein paar kleine Schauer. Hier die genaue Wettervorhersage.
Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar und trocken. Am Tag wechseln Wolken und Sonne einander ab. Vor allem in einem Streifen vom Westen bis in den Nordosten sowie im Mittelgebirgsraum entwickeln sich mancherorts Schauer oder einzelne Gewitter. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Am Tag auf Sylt bis 17, am Rhein immerhin bis 24 Grad. In der Nacht auf Samstag bis 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet, im westlichen Bergland teilweise nur 6 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier sehen Sie jetzt die Verleihung des CIVES Medienpreises und danach meldet sich Susanne Daubner gegen 3.45 Uhr wieder mit der Tagesschau. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.